Auenland FM.
Tollcast. Dein Tolkien-Podcast.
Hallo, moin, servus und grüezi miteinander. Folge 244 des Tollcasts ist jetzt gestartet und es ist eine kleine, aber vielleicht deshalb eine sehr feine Runde, die euch hier heute, 4. März ab, ein bisschen Verspätung, nicht so schlimm wie die Deutsche Bahn, um 19.33 Uhr willkommen heißt. Und das sind unter anderem der liebe Jonas, schön, dass du da bist.
Guten Abend.
Und der liebe Johnny, schön, dass du es zu uns geschafft hast.
Tag zusammen. Aber wenn wir nur zu dritt sind, in einer Dreiviertelstunde sind wir durch, ne, oder?
Ich hab gesagt, Einhorn machen wir heute.
Okay, dann machen wir Einhorn.
Mhm. Ja. Sarah Lena und Marie-Noël sind beide berufsbedingt unterwegs und Anni hat es sehr hart getroffen, eine Männergrippe. Sie siecht sozusagen nur noch dahin. Könnt ihr im Chat ja mal gute Besserungswünsche ausrichten.
Du hast sie angesteckt, ne? Gib's zu.
Nee, das, was sie hat, hatte ich vorher nicht. Ich hatte nur das gute Magen-Darm. Ja, Gott sei Dank passiert
dann
das sehr.
Dann tauscht ihr gleich, ne?
Ich hoffe nicht. Geht's euch gut?
Ja.
Jo, ein bisschen müde, aber in Ordnung. Das Wetter macht mich zu schaffen. Hier morgens kalt, mittags so eine drückende Hitze. Und heute Nachmittag hat's dann was schwül, warm, regnerisch. Super. Also es war nervig. Ja, aber sonst okay. Ja, das Wetter macht mir zu schaffen. Ich weiß, ich bin alt. Ihr brauchst ja nicht drauf rumtrampeln auf der Tatsache. Mann.
Wir haben den 4. Mai, wahrscheinlich habe ich vorhin den 4. März gesagt.
May the 4th.
Genau, may the 4th be with you. Genau. Jetzt fange ich auch schon an.
Moment, ich grüße mal. Ach nee, das war falsche Fandom.
Genau, du grüßt mal.
Das war Spock.
Ich weiß, gestern Abend war es so, dass ich rausgegangen bin und es roch sofort nach Regen und dann fiel mir ein, ich weiß nicht, habt ihr das auch mitbekommen, irgendwie wird gerade YouTube und Co. damit gespült, dass warum man Regen irgendwie so nach drei Tropfen riecht, aber ich kann es mir immer noch nicht merken. Da dachte ich mir so, es riecht nach Regen, also so richtig intensiv, aber es regnet nicht, dann komme ich raus, kam wirklich irgendwie 5 Tropfen in der Reihe, aber dieser Geruch nach Regen, wenn es lange Zeit trocken war, ist so intensiv, ich finde das echt faszinierend.
Ja, voll.
Das ist interessant. Früher, als ich dann noch so früh aufstehen musste und dann mit der Bahn morgens um 5 zur Arbeit gefahren bin, da bin ich für vorher eine Viertelstunde zur Haltestelle gelaufen. Da konnte ich morgens riechen, wenn sich das Wetter ändert und wenn die Jahreszeiten sich ändern. Das ist schon interessant.
Ja, bei mir kickt gerade so der Heuschnupfen durch. Ich weiß gerade nicht, was gerade blüht. Ich glaube, es müssten Birken sein oder so. Auf jeden Fall auch Solarpanel und Co. Es ist alles gelb. Es ist alles so mit einer gelben Schicht überzogen. Mhm. Boah, ich freue mich so. Ich hoffe so, dass es diese Woche endlich mal einen kräftigen Regen gibt, dass so die Luft und die Steine.
Wenn du
die
sauber machst, verlierst du viele Watt.
Ja, ich mache ja schon regelmäßig sauber.
Ich habe mir jetzt einen weiteren Akku für das System gekauft.
Ja.
Zum Runterstapeln.
Lohnt sich.
Auf jeden Fall.
Also wir hatten mit unserer kleinen, willkommen im Tech-Palantir. Wir hatten in unserem kleinen Balkonkraftwerk, das ja nur so 2 Platten hat, haben wir jetzt erstmals 5 kW am Tag erzeugt.
Wie? Habt ihr gute Sonne gehabt, ja.
Und nicht zu heiß, sodass die Paneele nicht zu warm wurden. Aber gut, wir sind hier ein Fantasy- und Tolkien-Podcast.
Wenn du nämlich genug Akkus dazu hast, runterstapelst, dann kannst du nämlich auch dann schön die ganze Energie sammeln und dann auch nachts dann einsetzen.
Das tun wir.
Also schon.
Wir haben 24,
aber der Akku ist halt recht klein, ne?
1,8 kW. Wir kommen genau 24 Stunden mit 100 Watt aus. Also in der Zeit, wo keine Sonne ist. Das heißt, wir haben den ganzen Tag so den Grundstrom über das Solarpanel und den Akkus gelöst.
Das ist schon cool.
Jonas!
Ja?
Haben wir denn Feedback?
Ja, auf Spotify von Adriana zu Folge 10. Das Special Tolkien, ein Biopic. Kein Dokumentarfilm. Finde super, dass die Audioqualität inzwischen viel besser ist bei dem Podcast. Unabhängig davon, Danke für die kontinuierliche Produktion an Inhalten. Mhm. Und dann habt ihr noch Feedback bekommen, habe ich gehört.
Ja, so ganz oldschool-mäßig, so ein...
Ganz analog.
Ganz analog im Brief. Ich öffne den jetzt mal. Ui, auch so mit so einer richtig schönen Fehldruckbriefmarke drauf. Von Christiane. Oh, mit Anhängen. Anhang B, Anhang A. Ui, sehr schnieke. Ich mache gleich Fotos für den Discord. Liebes Tollcast-Team, vielen Dank für euren tollen Podcast, die mich auf vielen Hundenspaziergängen begleitet. Das Problem ist meine Lesbarkeit, nicht die Handschrift natürlich. Endlich bin ich auch in der Gegenwart angekommen. Die Vielfalt eurer Themen rund um Tolkien und seine Werke und dessen begeistern mich. Das Wort dazwischen kann ich leider nicht lesen. Es berührt mich, wie positiv ihr über freundliche Menschenprojekte redet und so viel Begeisterndes, Positives und liebesvoll findet.
Ja, sehr cool.
So, danke.
Anhang A, @laberpodcast. Für mich ist der Podcast immer dann am spannendsten, wenn ihr mit einem Thema in die Tiefe geht. Sei es zur Ausstellungen, zu den Serien oder wenn Anni vom Krieg redet. Beim Zuhören lernt man so viel. Ich fände eine Sonderfolge dann spannend. Marie interviewt Anni.
Das wär's.
Ja, und dann noch eine Anhang B, @inspiration. Endlich traue ich mich dann ans betreute Lesen vom Silmarillion. Danke dafür.
Ja. Ja, richtig cool. Vielen, vielen Dank.
Ach, oh, wartet, da ist noch mehr. Anhang C.
Noch mehr.
Postkarten. Ich habe meinen Abdruck des Briefes von Gustav Mahler an Thomas Mann verwendet und mit ein paar eigenen Drachen verwoben. Zu einer Dankeskarte für an euch. Liebe Grüße und danke von Moni macht's.
Sehr cool. Hm,
danke.
Fotos packe ich gleich in den Discord. Hat uns sehr, sehr gefreut. Wirklich sehr schön viel Handarbeit. Wie gesagt, ich bin kein großer. Also Anni wäre da jetzt prädestinierter gewesen für Handschriften. Ich kann ja meine eigene Sauklaue schon gar nicht erkennen. Gios Min und Petrichor, das Lieblingsduft von Hayo, sind die Aktion, Reaktion, Gerüche, Menon und was der Henker auch. Ah, guck mal, Lukas schreibt es gleich. Geosmin und Petrichor, das ist der Geruch, den man nach langtrocken Pyramiden wahrnimmt. Er ist ein Geruch, Perioden der durch den Alkohol... Hm?
Trocken Perioden wahrscheinlich, ja. Nicht Pyramiden. Ist wahrscheinlich
Und andere Lösungsmittel durch Zersetzungsprozesse entstehen. Zusammen mit dem Regenwasser wird er dann freigesetzt. Menschen können das 1000-mal feiner riechen als Haieblut im Wasser.
Ach, krass.
Und Haie riechen Blut im Wasser sehr gut. Ja. Wahnsinn.
Finde ich richtig cool. Wir freuen uns immer über Post. Wenn auch ihr uns in die WG Post schicken wollt, kein Problem. Die Adresse findet ihr in den Shownotes oder unter auenland.pro. Da erreicht uns dann die Post auch.
Ja, du hast eben das angesprochen, das Schreiben, ne?
Ja.
Von wegen Sauklaue, ne? Ich schreibe ja nur noch ganz, ganz selten mit einem Stift. Das ist ganz selten geworden. Das meiste tippe ich heutzutage. Ich weiß nicht, wie geht's euch?
Ich versuche das gerade wieder mehr. Händisch Notizen machen und nicht alles nur digital. Aber ich bin noch nicht ganz so weit. Also ich falle dann doch wieder immer auf digitalen Notizen zurück.
Das Witzige ist, das wenige Male, wo ich per Hand schreibe, ist tatsächlich dann mit einem digitalen Stift auf dem iPad. Und zwar, wenn ich in der Band mir die, ich habe jetzt von Papiernoten auf Digitalnoten umgestellt, habe meine Noten auf dem iPad und wenn ich dann Notizen mache, also Tonänderung oder ähnliches, dann nehme ich halt einen Stift und ändere das dann halt handschriftlich, dann im PDF. Und das, ansonsten schreibe ich nur noch ganz, ganz selten per Hand. Beruflich alles direkt getippt. Ich habe auf meinem Schreibtisch auf der Arbeit kein Stift liegen. Also wenn ein Kollege anmeldet, warum mal Stift? Ja, keine Ahnung. Geh woanders klauen. Eigentlich traurig, ne?
Aber das ist halt der Lauf der Dinge.
Ja.
So, dann wollen wir uns auch noch ganz herzlich bei ein paar Steady-Leuten bedanken. mittlerweile 22 Stück an der Zahl. Das heißt, 8 Postkarten.
22.
Ja, 8 Postkarten haben wir jetzt noch, die nächsten 8 Personen, die bei Steady uns unterstützen, mit einem kleinen Beitrag ab 5 € im Monat geht es los. Und ihr bekommt auf jeden Fall dann schon mal Post. Für die ersten 30 hatten wir ja gesagt. Aber ganz besonders möchten wir uns bedanken bei denen, die mehr haben als nur ein Treppenlift. Das sind namentlich, oder die namentlich genannt werden wollen, Dennis, Hexe, Lisa, Lukas und May, Monika, Ramon, Tammy, Thomas, Tim, sowie einige, die nicht namentlich genannt werden wollen und wer uns auch unterstützen will, einfach auf Steady den passenden Fahrstuhl wählen. Link wie immer in den Shownotes und wenn man sagt so, hey, ja, will ich nicht, brauche ich nicht, ist gerade zu viel, ich hätte gerne mehr Return of Invest, der schaut doch einfach mal unter auenland.shop vorbei, nicht auenland.de oder sonst was, einfach direkt auenland.shop und da könnt ihr nämlich auch in unserem Shop einkaufen, da kommen diese Woche unter anderem auch die CDs von Reigenwillig, die ersten beiden Alben.
Oh,
und
cool.
Und gesellen sich zu den CDs von Erik. Aber wir haben auch schon Kunst von Mina. Wir sind mit weiteren Kunstschaffenden im Gespräch. Und es wird diesen Monat oder diese Woche noch ein Riesen-Update geben mit einem Sonderprodukt, den es in unterschiedlichster Ausführung geben wird. Heute ist irgendwie der Frosch drin im Halssekunde. Und alle, die bei Steady uns unterstützen, bekommen auch einen 5-Euro-Gutschein für den Shop einfach oben drauf. Somit ist im Prinzip der erste Monat ja schon geschenkt von unserer Seite. Ja, da könnt ihr euch gerne irgendwie austoben und im Shop einfach auch so bestellen. Das würde uns sehr freuen. So langsam kommt die Routine rein und das soll natürlich jetzt auch nicht aufhören damit. Also vielen Dank an alle, die den Tollcast unterstützen.
Dankeschön.
Vielen, vielen Dank.
Hier ist der erste deutsche Tolkien-Podcast mit der Tolkien-Schau.
Guten Abend. Ereignisse, die am 4. Mai stattfanden. In unserer Welt. 1941. Am Nachmittag beobachtet die Familie Tolkien eine Explosion eines Bombers in der Linton Road. Christopher hatte den Bomber mit einem Teleskop erfasst, während sich Priscilla mit Freunden im Garten der Northern Road 20 spielte. In seiner Funktion als Luftschutzwart begutachtet Tolkien das Unglück. Er berichtet seinen Kindern später von heldenhaften Aktionen der Anwohner, darunter die Rettung eines Jungen aus dem Keller eines brennenden Hauses vor dem Eintreffen des Rettungsdienstes. Ah, schon krass, 41 war.
Ja. Überlegst du gerade, wie alt du damals Jahr. Warst?
Ich war da noch nicht so alt.
Aber ich glaube, es war auch ein ähnliche Situation, da müsst ihr jetzt nochmal nachgucken. John Garth hatte dazu, glaube ich, neulich was veröffentlicht in seinem Steady-Blog, dass so ein Absturz eines Bombers auch in der Nähe der Familie Tolkien dafür gesorgt hat, dass Tolkien sich entschied, doch nochmal in den Kriegsdienst in der Heimatfrontverteidigung einzutreten, so als Luftschutzwart aktiv wurde. Aber ja, das ist so, es fühlt sich überraschend nah, fern und nah zugleich an. Also ich habe jetzt nicht Sorge, dass hier morgen passiert oder jetzt gleich oder nächste Woche oder nächsten Monat. Aber so abwegig,
ja,
wie ich das
trotzdem,
vor, das passiert nie wieder, wie das vielleicht noch vor 10, 15 Jahren der Fall gewesen wäre. Ich sag so neben dem, ist es halt nicht mehr.
Ja.
Ohne jetzt hier schwarzmalerisch zu sein, aber so diese Unbefangenheit bei dem Thema Krieg ist bei mir zumindest schon lange verflogen.
Ja, geht mir auch so.
Das ist kein schönes Gefühl. Und wir haben es immer noch besser als Tolkien 1941 und davor und danach, weil wir Gott sei Dank aktuell nicht in einem Krieg sind. Aber so unwahrscheinlich, dass er kommt, Doomsclock, ich weiß gar nicht, wo die gerade steht. Ja, es würde, sagen wir mal so, es würde mich nicht aus dem Latschen hauen, wenn wir zu dem Zeit noch mal einen Krieg direkt vor der Haustür mitkriegen. Ich hoffe es nicht, aber überraschen wird es mich in der aktuellen Situation nicht.
Im Grunde genommen ist die Ukraine nicht weit. Das ist vor der Haustür. Nee.
Ja. Ja. Aber es fühlt sich einfach noch so immens weit an, weil da noch das ein oder andere Land dazwischen liegt.
Ja, das ist richtig.
Aber Johnny, ich habe mein Trinkglas hier schon griffbereit.
Ach so. 1944, J.R.R. Tolkien schreibt einen Brief.
Prost!
Cheers!
Und zwar Nummer 65 an Christopher.
Ah ja.
Mhm. Auch im Jahre 1944, also am selben Tag. Während er an Herr der Ringe schreibt, taucht bei J.R.R. Tolkien eine neue Figur auf. Zwei Tage später bemerkt er dazu in Brief 66, eine neue Figur ist auf der Szene erschienen. Ich bin sicher, ich habe ihn nicht erfunden. Ich wollte ihn gar nicht haben. Obwohl er mir gefällt. Aber da kam er in die Wälder von Ithilien spaziert. Faramir, Boromirs Bruder.
Also, halt mir fest, Denethor war nicht der Einzige, der Faramir nicht wollte.
Boah, der Ärmste. Boah, das ist ja echt böse von Tolkien. Ne?
Vom Schöpfer gedisst.
Ja.
Und das noch öffentlich in einem Brief dann bekannt gegeben. Ja, nee, ist klar. Ach ja, so, haltet eure Gläser fest.
Ach so, warte,
1958.
Ja, ja?
J.R.R. Tolkien schreibt einen Brief.
Prost.
Prost.
Nummer 209 Prost an Robert Murray.
Weiß man was über Robert Murray?
Nee.
Das war ein Pfarrer, glaube ich. Priester. Ich hatte das gelesen.
Robert Patrick Ruthven Murray war ein englisch-römisch-katholischer Theologe und Enkel von James A.H. Murray, dem Gründer des Oxford English Dictionary, sowie Neffe von, ja, Rothfritz Adanina Ruthven Murray. Sie stellte Tolkien ihren Neffen während seiner Studienzeit am Corpus Christi College vor.
Aha.
Mhm. Okay. Dann nächster. 1981. Der Schauspieler Tristan Gravel wird geboren.
Der sagt uns überhaupt nichts.
Der hat...
Vor allem die Schreibweise ist komisch.
Arthurson spielt der in Rings of Power.
Aha, okay.
Okay. 81 geboren. Echt so jung. Ah, oh, guten Bart angeklebt. Okay. 2003. Der Künstler Ben Lee stirbt.
Jonas?
Ja, amerikanische Künstler, 81 geboren, 2003 verstorben, litt an Duchenne Muscular Dystrophy. Das ist auf Deutsch eine muskuläre Erbkrankheit im Kindesalter. Okay. War in der Tolkien Society aktiv und hat Kunst und Gedichte zu den Publikationen beigesteuert.
Ah, okay. Und dann noch 2012 die Graphic Novel J.R.R. Tolkien, The True Lord of the Rings erscheint. Hat die einer von euch?
Wenn es ein Buch ist, mit Sicherheit.
Nee, ich hab's nicht.
Nee, er ist eine Graphic Novel, ne? Also hast deswegen.
Sekunde, ich schau mal gerade. Ah, nee! Da. Die 2012. Nee, ich glaube nicht. Ich
kommt mir auch so gar nicht bekannt vor.
Nee. Taschenbuch für ab 8,01 €. Nur dann kaufen wir das doch mal.
Hm.
Da kann ich in der nächsten Folge darüber berichten.
Okay.
Oder Anni, je
dann
nachdem.
Dann mache ich jetzt weiter mit Arda. Im Jahr 19, im dritten Zeitalter. Arwen und Elrond reisen schon seit dem 1. Mai nach Minas Tirith. Sie werden das am 22. Mai dann erreichen. Das ist jetzt quasi das neue Boromir oder was?
Nee, so lange sind sie ja nicht unterwegs.
Das stimmt auch wieder. Haben wir vor dem 20. noch eine Sendung? Ja.
Ja.
Kommt also zweimal vor.
Das war's von der Tolkien Show.
Ja, vielen lieben Dank, Johnny. Jonas, möchtest du die News aus unserer Partnerstadt?
Ja, das mache ich sehr gerne. Ja, es gibt Neuigkeiten aus unserer Partnerstadt Butzbach. Und zwar wurde eine neue Statue enthüllt in Butzbach. Und zwar ehrt unsere Partnerstadt den verstorbenen Stadtkater Woody mit einer Statue.
Und wer ist Woody?
Woody war eine Katze in Freigängerhaltung und hatte sich in Butzbach einen Namen gemacht, weil er sich mit Vorliebe in der Innenstadt herumtrieb und dabei auch Gastronomien und Geschäften ein Buch abstattete. Vor über einem Jahr ist er leider verstorben.
Oh.
Und jetzt gibt's eben eine Statue für den Stadtkater Woody, für Gemeinschaft, Zusammenhalt und Offenheit, wie auf der Plakette steht.
Sehr schön.
Das ist cool. Sowohl, dass die Leute Geld gespendet haben für eine kleine Statue, als auch, dass die Stadt das mitmacht.
Ja.
Ich mag sowas.
Ich finde sowas auch schön.
Und dann auch noch Butzbach.
Ist noch nicht gemacht, muss ich sagen.
Mhm. Ja.
Gut, dann springen wir mal zum nächsten Gewinner des Abends, neben Butzbach.
Oh, Gewinne.
Genau. Und zwar kam am vorletzten Wochenende, die Tolkien Society Awards. Da haben stattgefunden, das ist ja mal während einer Veranstaltung der Tolkien Society. Und es gibt jetzt also die Gewinner für Best Artwork, Best Article, Best Book, Best Online Content. Und da dachte ich, können wir ja da einfach mal ein paar Sachen durchgehen.
Ja, sehr gern.
Best Artwork ist The Long Winter 1158 Gandalf Helps The Hobbits von Miriam Ellis. Mhm. Ziemlich interessant. Eine richtig schöne Grafik.
Finde ich auch hübsch, ja.
Könnt ihr euch auf jeden Fall, wie gesagt, Links in den Shownotes und wer gerade dabei ist, findet auch im Chat unter Shownotes die ganzen Sachen. Es ist ein komplett eigener Stil, den ich auch so noch bisher noch nicht im Tolkien-Bereich gesehen hätte. Ich bin mir nicht sicher, wenn ich mir das Bild angucke, ob ich auf Gandalf und die Hobbits gekommen wäre, wenn es keine Bildunterschrift gegeben hätte.
Na, ach, wenn du den Hut anguckst von Gandalf und den Größenvergleich zwischen Gandalf und den Hobbits, ja.
Wärst du, aber es hätten aber auch Zwerge sein können.
Das stimmt.
Stimmt, ja.
So, und der Hut ist jetzt auch nicht so, also natürlich sehe ich Gandalf da drin, wenn ich den Titel kenne. Aber auch der Schnee im Auenland und Co., das ist halt nicht das, was ich mit Hobbits als erstes assoziiere.
Hm. Ja. Das ist richtig.
Best Article ist The Tides of Times, The Tides of Fate and The Power of Songs by Tom Hillman, published in a Journal of Tolkien Research. Ich glaube, der müsste also dann auch frei verfügbar sein.
Das sieht so aus, ja.
Ja,
ich glaube nämlich, dass Tolkien Research Open Access ist. Dieser Aufsatz untersucht das Zusammenspiel von Lied, Geschichte,
PDF runterladen.
Zeit und Schicksal im Zusammenhang mit dem Widerstand der Elben gegen die Wandel durch Gesang und Zauberei. Insbesondere in Lothlorien bis zur Ankunft der Gemeinschaft des Rings. Sobald Galadriel dem Ring, dem Widerstand gegen den Wandel und dem Vorgehen der Elben den Rücken kehrt, verleiht die mythische Kraft der großen Geschichte Frodo und Sam die Fähigkeit, sich dem Schicksal zu stellen, das sie in Mordor erwartet.
Mhm.
Okay. Und das Paper wurde vorgestellt auf der MythMod 12 in Leesburg am 22. Juni 2025, also wahrscheinlich auch wieder eine Tagung, in dem es dann halt eben einen Text dazu gab. Best Book, The Tower and the Ruin, J.R.R. Tolkien's Creation by Michael Drout.
Okay.
Müsste noch auf dem Stapel der Bücher sein, die da sind, aber noch nicht gelesen.
Ah.
Ja, das ist, ihr habt auch so eine geheime Superkraft, hat eine Freundin mal so ausgedrückt, ihre geheime Superkraft ist, sie kann Bücher schneller kaufen als lesen.
Es sind zwei komplett unterschiedliche Hobbys.
Ja.
Bücher lesen und Bücher sammeln, das geht auch unabhängig voneinander.
Wobei sie selber eigentlich ganz genug Bücher schon hat. Sie hat nämlich eine Buchhandlung.
Okay, das ist ordentlich dann.
Was soll ich da jetzt sagen?
So.
Ja, was du, die Bücher, die du rausgibst, kriegst du ja wieder.
Meistens, ja.
Ja, überwiegend, oder?
Doch, zum Großteil schon.
Wie hoch ist der Verlust durchschnittlich?
Weiß ich gar nicht, aber gering.
Okay.
Also, nicht der Rede wert.
Büchergarten Hobbit schreibt, schön, ganz kurz nur, sie geht dann wohl beiden Hobbys nach.
Ja, definitiv.
Machen viele.
Tammy auch. So, und dann haben wir, glaube ich, noch eine Kategorie. Best Online Content. Und hier hat gewonnen Tea with Tolkien. Kathleen, keine Ahnung, wie man den Nachnamen ausspricht. Fachestay. Ist auf jeden Fall ein Podcast, soweit ich weiß. Hat jetzt auch ein Buch rausgebracht, Into the Heart of Middle-Earth. Hat auch schön. Eine ziemlich ausführliche Seite. Cool. Hat zum Beispiel Thinner Reader's Guide, a free E-Book for Beginners. Ich glaube, Maria hatte sich auch mal mit ihr in Verbindung oder ausgetauscht und auch Teile daraus nutzen dürfen für Silmaria.
Cool.
Junge Dame. Ich glaube aber, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich meine aus US. Ich finde es nur auf die Schnelle nicht. Aber vielleicht weiß ja jemand auch. im Discord etwas. Ich finde nämlich auch nirgendwo ein Impressum.
Ich habe bloß einen Termin zu einem Book Signing, das war in Texas.
Ja.
Also gehe ich auch davon aus, dass dass sie in den USA sitzt.
Oder liegt oder läuft. Wir sind da ja nicht so. Ja, sie hat auf jeden Fall. Genau, da bin ich auch gerade. Sie hat auf jeden Fall gewonnen. Ich glaube, da es gibt nur Ruhm und Ehre. Da ist jetzt kein großer finanzieller oder kein Preisgeld oder so etwas. Das waren die Gewinner der Tolkien Society Award. Stimmt gar nicht. Jessica Yates hat the Outstanding Contribution Award. Muss ich nur mal gucken, wofür. Jessica leistet seit Jahrzehnten herausragende Beiträge zur Tolkien-Forschung und ihre Unterstützung hinter den Kulissen wurde in Büchern von Humphrey Carpenter, John Garth, Tom Shippey sowie Hammond and Skull gewürdigt. Sie hat an A Middle-Earth-Album mitgewirkt und zahlreiche Aufsätze zu Tolkiens Werke veröffentlicht. Sie trat 1972 der Tolkien Society bei und war dort als Sekretärin im Vorstand tätig, sowie eine Zeit lang als Herausgeberin von Amon Henn. Also ein lang verdientes Mitglied der Tolkien-Community. Wahrscheinlich so der Preis fürs Lebenswerk.
Das klingt so, ja. Ja, dann habe ich ein Follow-up zur letzten Folge. Und zwar, wir hatten ja in der Tolkien-Show letztes Jahr den Schauspieler Garfias, der im Videospiel die Abenteuer von Aragorn Pippin Gamgee synchronisiert.
Ja.
Und nachdem ich das nicht kannte, was das für die PS3 gab, habe ich mir das spontan geklickt in der Sendung und habe es jetzt am Wochenende mal
durchgespielt.
Nee. Kurz angespielt und dann.
Okay, klingt nicht so gut.
Also, es ist schon okay, aber das war's dann auch. Es geht los. Wo beginnt man eine Geschichte von Aragorn? Logischerweise. An der Schlacht vom Schwarzen Tor natürlich.
Ah, okay, ja.
Ja, ne, ist klar. Finde ich aber tatsächlich ganz süß gelöst, weil dann ist man da an der Schlacht. Und dann kommen da Orks und so, die macht man dann so ein bisschen platt. Und dann auf einmal kommt durch Schwarze Tor ein Balrog raus. Und dann gibt's einen Cut. Und dann sagt ein kleiner Hobbit zu einer Hobbitfrau, Moment, aber der Balrog, der war doch in Moria. Das stimmt doch gar nicht. Und dann ist man erstmal im Auenland und spielt den kleinen Frodo Gamgee, also den Sohn von Samwise, der seinem Papa hilft bei der Vorbereitung, weil der König kommt zu Besuch. Das Ganze spielt dann 15 Jahre nach dem Herrn der Ringe und Aragorn kommt zu Besuch im Auenland. Und im Auenland spielt dann praktisch so ein bisschen das Tutorial. Da muss man dann so Stände ausprobieren auf dem Markt. Im Auenland zu Spielstände, muss mit dem Holzschwert irgendwelche Puppen umhauen oder mit seinem Holzschwert irgendwelche Kohlköpfe abwehren, die auf einen geworfen werden und kriegt damit so ein bisschen das Kampfsystem erklärt. Das ist jetzt nicht furchtbar komplex. Und wenn man das dann durch hat, dann kann man zusammengehen und der erzählt dann die Geschichte richtig. Von vorne, geht in Bree los. Und dann begleitet man Aragorn immer in so einzelnen Kapiteln eben durch die Geschichte. Ich habe das erste Level dann durchgespielt. Das war, ja, sehr linear. Man läuft auf einem vorgegebenen Weg. Alle paar Meter kommen irgendwelche Gegner aus der Ecke gesprungen, die man dann mit seinem Schwert klein knüppelt. Irgendwann kommt ein Endboss, den knüppelt man auch klein. Das alles ist nicht so furchtbar anspruchsvoll. Also man kommt da ganz gut durch, ohne auch einmal zu sterben. Und genau, als ich dann mit dem ersten Level durch war, dachte ich, spiele ich jetzt noch ein Spiel, noch ein Level? Dachte mir, nee. es hat mich dann so überhaupt nicht gepackt. Es war ganz nett, das mal anzuspielen, aber gepackt hat es mich nicht. Ich möchte es jetzt noch mal testen. Es gibt einen Zweispieler-Modus. Da spielt dann einer Gandalf, einer Aragorn. Das werde ich noch mal ausprobieren. Vielleicht, wenn Sarah Lena das nächste Mal zu Besuch ist, dass wir uns zusammen mal auf die Couch setzen und jeder einen Controller in die Hand nimmt. Ob das dann lustig ist. Aber so der Einzelspieler-Modus, der hat mich jetzt nicht sonderlich gepackt.
Und wie ist die Grafik?
Ja, PS3-Spiel von 2010. Nicht sonderlich schlecht. Mhm. Aber jetzt nach heutigen Standards schon.
Maßstäben. Mhm.
Man merkt schon, dass es ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Sie haben alle sehr, sehr große Hände, finde ich.
Okay.
Aber Aragorn, warum hast du denn so große Hände?
Oh.
Ja.
Mal gucken, ob ich da ein Bild finde. Gerade dann kann ich das mal verlinken, wo man das so ein bisschen sieht. Sind natürlich alle nur im Kampf. Da fällt das nicht so. Ah ja, hier. Grafiken, tap.
Packst du es in den Discord?
Genau, ich hab's in den Chat gepackt.
Oh ja. Aber gut, ein Auenlander kennt man ja schon mal.
Das Auenlander kennt man, das ist auch ganz süß gemacht und so. Auch so die Levels kennt man alle ganz gut. Breyer kannte man ganz gut. Von der Optik erinnert das schon wirklich alles sehr an die Peter Jackson-Filme. Und im Englischen haben sie auch Tondialogschnipsel aus den Filmen teilweise genommen. Und ich weiß jetzt nicht, wie es mit den anderen Sachen, die nicht aus dem Film kommen, aber das klingt schon alles sehr nach Film. Und sieht auch so aus. Nur halt auf der PS3 von 2010.
Ja, ist Musik oder so aus dem Film oder komplett was Eigenes?
Also ich glaube, es ist eigene Musik, die orientiert sich aber schon sehr am Film. Also es klingt sehr nach Howard Shore. Ich glaube aber nicht, dass sie von ihm selber ist. Aber es ist schon wirklich alles sehr an Film angelehnt.
Ich bin ja immer sehr, sehr gespannt, ob Howard Shore die Musik zum neuen Hahn vor Gollum Film macht.
Ja.
Wäre schön, ne?
Aber ich meine, was gehört zu haben, dass Peter Jackson und Howard Shore sich überworfen haben. Und ich meine, Howard Shore ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, was er zuletzt überhaupt noch gemacht hat. Außer sich gegen... Also er ist 79 Jahre alt.
Ja.
Ich sag ja nicht, dass er jetzt kurz davor ist, ins Gras zu beißen. Ich bezog mich halt mehr drauf, als mit 80 Jahren irgendwie nochmal so einen Film zu machen. Aber ja, ich sehe gerade 2024, The Shrouds hat er wohl noch komponiert. Die Filmmusik zu 22, der denkwürdige Fall des Mr. Poe. 2022, der Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Die Titelmusik mit, wisst ihr, wen ich meine?
Ben McQuarrie.
Crimes of the Future 2022, Future, Entschuldigung. Ja, also er macht halt noch was, aber das sind jetzt auch keine riesengroßen Sachen mehr.
Ja. Ich habe gerade noch mal geguckt. Die Synchronsprecher von Aragorn's Quest, wie es im Original heißt. Tatsächlich wird Sam von Sean Astin gesprochen.
Okay,
und
cool.
John Rhys Davies spricht auch Gimli. Oh. Aber die anderen sind dann andere Synchronsprecher.
Okay, ja. Mhm.
Da packe ich den Link auch einfach mal in die Shownotes.
Cool. Also, bereust du, dass du das Geld reingeschmissen hast, oder sagst du, ach komm, passt schon. War ja jetzt kein voller Preis.
Das waren, ich glaube, was ich gezahlt habe, 8 € oder sowas. Das war schon okay. Einfach, um es mal gesehen zu haben und mal geguckt zu haben. Wie gesagt, ich probiere den Zweispieler-Modus nochmal aus und vielleicht gebe ich es euch dann zum Ting mit. Dann kann's doch versteigert werden. Aber vielleicht hat da noch wer Freude dran.
Ja, cool. Dann habe ich mal eine Frage an euch, nicht ganz uneigennütz und nicht nur aus gegebenem Anlass. Aber Johnny, wer oder was ist Tom Bombadil für dich?
Tom Bombadil. Eine diskussionswürdige Figur aus dem Herrn der Ringe.
Oh, jetzt zeig hier mal Kante, Kollege.
Ich habe es noch nicht gehört, deswegen kann ich noch nichts dazu sagen.
Was heißt denn, du noch nicht gehört? Es ist doch deine ureigene Meinung, du sollst mir nicht nachplappern oder Eule. Es geht halt einfach darum, es interessiert mich halt einfach, weil ich jetzt einfach so tief in die Rabbit Holes abgestiegen bin, interessiert mich einfach die Meinung einzelner Menschen zu dem Charakter komplett wertneutral. Wenn du aber noch etwas brauchst, kann Jonas vielleicht schon mal vorlegen.
Ja.
Ja. Also ich weiß, also wer, das ist schon so ein rätselhafter Charakter, den man irgendwie nicht irgendwo hinstecken kann, finde ich. Also so, wo kommt er her? Also klar, er chillt da irgendwie im Wald, in seinem Eckchen Natur mit seiner Frau und läuft singend durch die Natur und durch die Gegend. Aber wo kommt er her? So, warum ist er da? Ist schon so ein bisschen rätselhaft. Aber ich fand den immer ganz lustig. Also ich mag die Stellen mit Tom Bombadil. Ich fand das immer ganz, ganz nett.
Und Johnny, wie sieht es bei dir aus? Also,
tatsächlich ist es sehr schön, aber der ist rätselhaft, ja. Und ich habe bisher das Einschätzen, den kann man nicht einschätzen. Und tatsächlich, er fehlt mir wenig in den Filmen.
Ja, der Film funktioniert auch wunderbar ohne ihn.
Ja.
Ich glaube, also ich habe die Folge schon gehört und er sagt das ja auch, also den Film einzubauen, wäre einfach auch sehr, sehr schwierig gewesen. Entweder er wird nur kurz angeschnitten, dann ist er noch rätselhafter, als er eh schon ist. Oder er nimmt viel zu viel Platz ein, wenn man die ganze Geschichte erzählt. Und der Film ist eh schon lang. Von daher war das, glaube ich, auch die gute Entscheidung, ihn rauszulassen. Und dafür kann man jetzt ja noch mal einen eigenen Film drehen.
Ja. Also für Lukas ist er ein verdammter Hippie.
Und genau, wir machen aus Tom Bombadil einen Spin-off in 5 Staffeln.
Nee, aber es wird doch ein Kinofilm. Bringt
sie auf keine Idee.
Für Buchfaramir ist Tom Bombadil weder Iru noch ein Valar oder Maya, sondern ein Self-Insert von Tolkien.
Das kann ich mir auch gut vorstellen.
Tammy schreibt, Tom Bombadil ist einfach ein echtes Tolkien-Mysterium. Irgendwie macht es dann doch auch genau den Charme aus, dass man es eben nicht erklären kann. Lukas schickt hier einen geblurrten Screenshot, der ist immer als Titelbild von seinem Kommentar. Da scheinen aber noch ein paar Rechtschreibfehler drin zu sein, da ist noch einiges rot unterkringelt.
Ja, wollte ich gerade sagen, sehr peinlich.
Kein Rechtschreib-Blame oder sonst etwas.
Okay.
Es können ja auch alles Eigennamen sein, ich kenne das ja von mir selbst. Ich tippe etwas runter und dann muss man erst noch 5-mal drüber gehen. Rigon schreibt, für mich ist Tom einfach ein Easter Egg für Tolkiens Kinder. Und Müder Sorgentropf, für mich ist er eher eine Verkörperung von Mittelerde oder Prinzipien von Mittelerde. Und Delta Bert Harry war auch kurz am Überlegen, ob seine Brille nicht mehr funktioniert, nach dem Bild von Lukas. Tom Bombadil ist für mich der Inbegriff der Poetik in Tolkiens Werk, schreibt er dann noch weiter. Ja, freut mich für euch, dass ihr da sowas drin seht. Die Sache ist nämlich die, wir haben am Freitag, und wenn ich sage wir, ist das die liebe Eule und ich, die erste reguläre Folge von Tolkien Mysteries aufgenommen und sie am Sonntag veröffentlicht. War dann doch verdammt harmlos und nach 2,5 Stunden auch schon ausdiskutiert. Ja, das Urteil will ich jetzt nicht vorwegnehmen, da kann sich jeder selbst mal reinhören. Aber ich finde es halt einfach faszinierend. Es gibt irgendwie so gefühlt 2 Lager, die sich dann aber so, wovon sich ein Lager nochmal irgendwie in 1000 Unterteile unterteilt. Es gibt das Lager so, boah, brauche ich nicht, skipp ich. Überflüssigste Figur, die je geschrieben wurde. Oder nee, muss auf jeden Fall drin sein. Und dann mit den Sachen, die wir ja gerade aus dem Chat auch vorgelesen haben, was das alles für einzelne Personen sind. Ich finde das absolut faszinierend. wie man solche Sachen aus Tom Bombadil rauslesen kann. Das meine ich in keinster Art und Weise despektierlich oder hämisch, sondern wirklich, ich kann das nicht, ich sehe das nicht. Ich habe keine Ahnung, ich möchte jetzt auch nichts rauspicken, weil ich nicht möchte, dass sich irgendeine Person angegriffen wird, wie man XYZ da reinlesen oder reininterpretieren kann. Das funktioniert für mich alles nicht.
Die meisten Sachen, die jetzt auch erwähnt wurden, hattet ihr in der Folge auch schon aufgegriffen und geht ja da drin auch schon ganz gut drauf ein, finde ich.
Ja, und Eule schreibt gerade noch, harmlos gleich Diskussion war auf Augenhöhe und respektvoll, so wie es sein sollte. Ja, harmlos, aber auch mit, dass wir ein sehr Salom, oh, ich hasse dieses Wort, das ist so mein Hasswort, salomonisches Urteil gefällt haben. Harmlos im Sinne von, dass wir nicht dann im Kern doch nicht so weit auseinander weg waren, wie wir am Anfang gedacht haben, sondern wir eigentlich, ich glaube, für beide Seiten einen guten Kompromiss gefunden haben mit Aufteilung der Thematik und nicht harmlos im Sinne von, wir haben uns nicht mit Messern und Pistolen attackiert. Martin schreibt auch noch, kann es sein, dass er von Iru bei der Erschaffung von Arda einfach mit erschaffen wurde? Finde ich schwierig. Also Martin, falls du noch nicht getan hast, ich empfehle dir sehr Tolkien Mysteries, Folge 1, wer war eigentlich Tom Bombadil und warum ist er überflüssig? Aber ich bin zum Beispiel so, ich muss die Szenen skippen. Ich finde die so furchtbar. Das ist sehr überraschend, wie andere Leute da so viel Spaß haben. Aber es gibt ja auch Menschen, die leben Bad Romance und andere Literatur, ohne dass ich das jetzt verurteilen möchte. Ja. Aber ich wollte einfach nur sagen, das ist genauso wenig meins. Genauso wie es Leute gibt, die sagen, oh mein Gott, wie kannst du nur Thriller anhören? Ist die Welt nicht schlimm genug?
Ja.
Das ist richtig, ja.
Ja, das einfach dazu. Dachte ich, können wir hier droppen.
Ja.
Nächstes Thema wäre, weil auch hier im Chat immer mal wieder die Sachen vorkommen. Wenn ihr irgendwelche Fragen zum Thema Tolkien, Lizenzen und Rechte habt, das wird nämlich die zweite Folge, die bereite ich dann vor bei Tolkien Mysteries. Habt irgendwelche Fragen, schickt ihr einfach in aulenland.chat, findet ihr den Discord zum Podcast, da könnt ihr euch dann austauschen, Fragen stellen. Und da sammle ich gerade noch auf Fragen, die ich dann innerhalb meines Vortrags drauf eingehen kann.
Mhm.
Also auch hier Jonas, cool. Johnny, wenn irgendwo sagst mal, hatten wir ja jetzt bei den letzten Folgen hier schon, wieso kann ein Spinner seine Firma Palantir nennen? Dann lege ich das gerne aus. Es wird keine Rechtsberatung. Ich bin kein Jurist, aber ich habe Jura im Nebenfach studiert und stets genossen.
Sehr schön. Freue ich mich schon drauf. Ich fand die Folge schön. War eine schöne Diskussion. Und ganz besonders toll hat mich gefallen, dass aus der Nuller-Folge die Begrüßung der Schuhhute-Tag drin geblieben ist. Der ist wirklich sehr, sehr gut.
Ja. Ja. Das freut mich. Ja, dann dachte ich mir so, wenn wir heute eh nicht so viele Themen haben, droppe ich das einfach nochmal. Und ja, freue mich, wie gesagt, auf Feedback oder Fragen zum nächsten Thema. Das ist ja so mein Steckenpferd. Tom Bombadil ist eures Steckenpferd gewesen. Und dann können wir nach zwei Folgen den Podcast auch wieder einstampfen, weil dann haben wir unsere wichtigsten Themen thematisiert.
Ach, ich glaube, ihr findet da schon noch so ein paar Sachen zum, wo ihr euch rein nerden könnt da.
Ja.
Da habe ich keine Sorge.
Zum Beispiel Johnny ins nächste Thema in unserem Pad.
Mhm. Also du meinst das Thema der Moleskine. Ja, Notizbücher.
Ja.
Ja, sehr interessant. Die hatten wir schon mal.
Ja, aber hast du die KI-Thematik mitbekommen?
Ich war ja bei der KI-Thematik selber nicht dabei, aber Jonas war eben auch so freundlich, hat mich auf den aktuellen Stand gebracht. Ich habe mir den Link auch angeschaut. Und ja, auf den ersten Blick ist es mir nicht aufgefallen. Aber als dann Jonas sagte, ja, guck dir mal die Namen an. Und was da drin steht und das passt doch alles nicht zusammen. Jetzt müssen wir aber die Leute ein bisschen abholen, ne?
Ja, das wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. Wir hatten, glaube ich, in der letzten Folge die Moleskine-Notizbuch-Reihe vorgestellt gehabt. Mir wurde da, also ich habe da ein oder zwei Reels auf auf Instagram in unserer internen Gruppe gesehen, wurde von irgendjemandem von uns reingepostet, dass Moleskine vorher auf seiner Webseite den Hinweis hatte, erdacht von Moleskine, ausgearbeitet mit Hilfe von KI oder so ähnlich. Ich kriege jetzt die Formulierung gerade nicht aus dem Kopf zusammen. Und dann eben darauf angesprochen wurde, unter anderem bei dem Kartendesign, das sie verwendet haben, dass da Ortsnamen nicht passen, beziehungsweise einfach Buchstaben so ein bisschen KI-typische Matsche sind. Und die Reaktion von Moleskine war dann hauptsächlich, den Hinweis auf die KI-Nutzung runterzunehmen und sonst, glaube ich, nichts groß zu unternehmen, so wie ich das mitbekommen habe. Das war jetzt so mein Stand.
Ich habe mal ein bisschen getrickst und habe mal die Grafik, die Firma, also die Karte, die sie verwendet, mal ganz groß gemacht und in den Discord gepackt. Da sieht man zum Beispiel, dass Orte geschrieben werden mit R-U-U-D-A, dann ein N, ein U, ein I, keine Ahnung, ein R und ein O und halt auch ganz viele Begrifflichkeiten absolut falsch sind, obwohl, und es sieht aber trotzdem auf den ersten Blick aus wie die Karte von Tolkien, aber so der komplette Text.
Wie die gezeichneten Karten, ja. Mhm.
Aber der Text passt halt einfach vorne und hinten nicht. Mhm. Der Witz daran ist ja, dass das ja ein Lizenzprodukt ist, wo sie also eigentlich diese Karte als Lizenz wahrscheinlich eh schon mit eingekauft haben.
Denke ich mal.
Ja, das weißt du nicht, ob die das wirklich mit eingekauft haben. Also es gibt ja so viele verschiedene Lizenzmodelle, ne?
Das weiß ich nicht. Also das ist ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es dann irgendwie um, keine Ahnung, 1.000 Euro geht oder 2.000 ja. Euro bei so einem Riesenprojekt. Es ist ja auch nicht nur ein Notizheft, das sind ja irgendwie gefühlt 20 und Kalender und hier. Und die Marke hat ja auch eigentlich noch so eine eigene, also der Name der Firma hat ja auch Volumen. Und ich weiß ja, also ich weiß mal, mir ist das mal passiert, da hatte ich ein Foto von einer VHS-Kassette gemacht, der ein bisschen schlecht aufgenommen war und hatte einfach mal seinerzeit, das war noch vor 3-4 Jahren, versucht, dieses Foto mit Software vergrößern zu lassen und neu berechnen zu lassen. Und da ist der Text auch komplett zerstört worden. Und da wurde mir damals schon vorgeworfen, ich würde hier KI-Slop verwenden. Damals hieß es noch nicht so, weil der Text überhaupt keinen Sinn ergeben hätte. Und da war es tatsächlich so, dass das Foto, das ich gemacht habe, was ich auch beweisen konnte, dass ich das Foto genauso gemacht habe, halt nur etwas schlechter in der Qualität, also ein klassisches Handyfoto, nicht perfekt ausgeleuchtet. Dann hat die KI halt einfach, weil die damals noch nicht so gut war, hat den Text auch einfach komplett zerstört. Das allein wäre ja schon ein Armutszeugnis, wenn sie so etwas machen. Die Frage ist, stellt sich dann natürlich auch, wissen die Leute das, dass auf einmal die Sachen nicht mehr passen? Also guckt da wirklich nochmal jemand mit Sachverstand drüber? Oder ist das irgendjemand aus der Marketingabteilung, der täglich Dutzende solcher Seiten erstellen muss und das halt einfach zwischen Tür, wer war das, zwischen
Tür und Angel?
Tür und Angel, danke.
Tür und Angel.
Ich war die ganze Zeit bei Rahmen im Kopf. Produzieren und versuchen und machen. Und da ist dann halt einfach gar nicht aufgefallen, dass die Grafik irgendwie so komplett verhunzt ist.
Das kann auch sein, ja.
Na, DeltaBert Harry schreibt gerade im Chat, ich habe vor kurzem meinen Kalender bekommen. Er ist super schön. Moleskine meinte, dass es dabei nur um die Hintergründe, auf denen die Notizbücher präsentiert werden, geht. Also bloß für die Marketingfotos und hat auch ein Foto von der dem Notizbuch beiliegenden Karte geschickt. Ah, haben wir es doch geschafft. Schön.
Okay, gute Nacht.
Aber selbst wenn es ja nur ums Marketingmaterial geht, und das ist ja auch eines der beiden Videos, die das thematisieren, die wir euch in die Shownotes packen, das ist ja ein grundlegendes Problem. Also sie haben eigentlich die Lizenzen, weil sie haben ja auch die Karte gedruckt, sie hätten auch einfach diese Grafik wahrscheinlich nehmen können.
Ja.
Die anderen Bilder, die sie verwendet haben, sind auch nicht KI, oder nein, da sind die Hintergründe KI generiert, ist jetzt auch nicht das Geilste. Und da kommen wir halt einfach in Bereichen, wo einfach zwei Welten aufeinander clashen. Und ich es halt auch einfach super faszinierend und interessant finde. Die Frage, die dann auch in diesem Video gestellt wurde, ist dann vielleicht auch die, dass das Design von einer künstlichen Intelligenz, in Anführungszeichen, von einer in Anführungszeichen kreativen, erzeugenden KI erstellt worden.
Mhm.
Oder eben nicht. Ich meine, die Grafiken und die Elemente, die sind sehr schlicht und sehr einfach. Solche Sachen sauber mit Creative Intelligence zu machen, ist jetzt nicht das größte Problem. Da sitzt man vielleicht ein bisschen dran, aber sowas kann lässt sich heute gut erzeugen. Das Problem bei dieser oder ein Hauptproblem hierbei ist natürlich, dass eine Firma wie diese natürlich in der Lage sein sollte und es auch eigentlich nach bestem Wissen und Gewissen so tun sollte, nämlich Leute bezahlen, die so etwas machen. Jetzt wissen wir aber auch alle, dass die wenigsten Firmen fürs Gemeinwohl aktiv sind, sondern da geht es einfach um die eigene Tasche. Ich will es nicht, ich heiße es auch nicht gut. Vielleicht soll ich einmal kurz definieren, wenn ich jetzt von KI rede, dann meine ich die in Anführungszeichen KI, oder dann meine ich die KI, die in Anführungszeichen Bilder erzeugt. Es gibt ja Leute, die sagen, na, eine KI kann nichts kreieren und Co. Und diese KI muss auch mit Sachen trainiert werden und so weiter und so fort. KI wird in viel mehr Themen bei heutzutage eingesetzt, wo es für niemanden ein Problem darstellt, ob das jetzt die Übersetzung sei, ob das Rechtschreibkorrektur ist, ob das Grammatik ist, ob das Lernfilter in Firewalls sind, die immer wieder gucken, welche Sachen werden immer wieder geblockt oder sind schadhaft. Ne? Also Johnny, du kennst das ja auch. Also KI ist ja viel mehr als in Anführungszeichen, mach mir mal ein Bild von Tobias, wie er mit einer Hand auf dem Kopf steht.
Ja.
Das heißt, dieses Thema KI und man darf keine KI nutzen, ist halt viel zu global getroffen. Was die meisten Leute da ja meinen, ist die in Anführungszeichen schaffende, die bilderzeugende oder sounderzeugende künstliche Intelligenz. Und natürlich ist ein Mensch auch immer besser, das wissen wir. Aber sowas kostet halt einfach Geld. Und viele Firmen wollen das nicht. Es gibt aber auch Situationen, da kann man es nicht. Dann ist es gut. Also bei Rechtschreibung bin ich sehr froh, dass wir eine saubere KI haben. Die schafft viel mehr Rechtschreibfehler aus meinen Texten zu merzen, als ich es jemals tun könnte. Ich kann mir aber nicht leisten, jeden meiner Texte vorher von einem professionellen Lektor Korrektur lesen zu lassen.
Ich wollte nur eine Sache dazu sagen, ne? Du sprachst eben das, die Kosten an, dass jemand, der das macht, Geld kostet. Eine KI kostet auch Geld.
Ja, aber nicht so viel.
Es wird nur jemand anders bezahlt.
Da kommen wir auch dran vorbei. Also wenn ich mir jetzt überlege, keine Ahnung, nehme ich das höchste Tier bei ChatGPT, zahle ich, glaube ich, $250 im Monat. Im Monat. Und habe dann theoretisch 30 Tage a 24 Stunden zur Verfügung. Ist nicht krank, hat keine schlechte Laune.
Ja, das ist auch wieder wahr. Ja.
So, also du findest niemanden auf dem Markt, und das ist auch gut so, der für 250 Euro 100% Leistung 7 Tage die Woche 24 Stunden am Tag liefert.
Naja.
Was man hier natürlich jetzt, oder was dieses Beispiel einfach nochmal wieder so schön zeigt, ist, es sind da ja nicht nur die Kunstschaffenden, wo man sagen könnte, hat das jetzt eine Person designt oder nicht, sondern dass man ja jetzt auch anfängt, die Hintergründe werden, also die Bilder, die man sich anguckt, die sind mit Sicherheit KI-generiert, eingebaut.
Ja.
Und da stelle ich fest, da finde ich es sehr schwierig, weil früher gab es so etwas wie Composer, die also, habe ich auch selbst gemacht, in Photoshop aus hunderten Bildern oder 30, 20, 10 Bildern ein Bild komponiert haben. Die sahen dann auch aus, als ob sie KI-generiert wurden. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erkennt, die DTG hat diese Karte, und es gibt sie auch als Button, von einem Buch, das magisch aussieht, das so aufgeht und mit ganz vielen Glitzer und oben drüber steht, lest mal wieder, blauer Hintergrund und Co.
Mhm.
Diese Karte ist von, oder die Grafik ist von 2018, 17, also noch bevor es OpenAI überhaupt gab.
Ja.
Und dann sind Leute mittlerweile aber auch auf deiner Seite so schnell dabei und werfen vor, das ist KI, was ihr verwendet. Dabei gab es die gar nicht, die KI. Und das ist halt so faszinierend, dass dieses Thema jetzt einfach auch nochmal bei so einem großen Unternehmen aufschlägt, welches sich jetzt hersetzt und sagt so, wir sparen uns vielleicht nicht nur den Kunstschaffenden, sage ich jetzt mal, sondern wir machen jetzt auch weiter mit, die Hintergrundbilder müssen nicht mehr erstellt werden, da sparen wir die nächste Person ein.
Ja.
finde ich halt sehr schwierig. Und auf der anderen Seite sind wir aber auch immer wieder viel zu schnell dabei. Vielleicht spricht auch so gerade so die Frustration aus mir selbst raus, weil ich für viele Sachen mittlerweile vorgeworfen werde, dass sie mit KI generiert wurden, wo ich nachweisen kann, dass sie nicht sind. Zum Beispiel gibt's dann den Button Not My Wizard. Da sieht man den Innenraum von Dumbledores Zimmer. Da wurde mir vorgeworfen, das sei KI. Ich so, nein. Ich habe hier das Originalfoto. Ich war in den liebsten Studios. Ich habe dieses Foto eigenhändig aufgenommen. Ja, es ist ein Fischei. Es ist ein wenig verzerrt. Aber es ist ein Foto. Es ist kein Screenshot. Es ist nicht von der KI generiert worden. Mhm. Oder sonst etwas. Und da finde ich halt einfach, sind wir in einer sehr spannenden Situation gerade. Und bin dann halt auch unter dem Promiss, um mir da ein bisschen Tolkien-Content reinzubringen, auch sehr gespannt, inwieweit wir KI danach im Peter Jackson-Film sehen werden oder bei Tom Bombadil, The Shadow of the Past oder auch bei Rings of Power. Das finde ich halt einfach so faszinierend, vor allem dann auch unter dem Gesichtspunkt, was früher CGI war und jetzt KI ist. Ist das jetzt genauso schlimm? Ist das jetzt anders schlimm? Und das sind halt einfach Sachen, wo wir uns auch im Fandom, finde ich, einfach Gedanken darüber machen müssen. Natürlich möchte ich, dass jeder von seiner Kunst leben kann, wenn die Person das möchte. Wir wissen aber auch, glaube ich, alle, dass das utopisch ist. Genau, einen Punkt wollte ich noch anbringen, hatte ich mir hier notiert. Zum Beispiel das Cover von Hildi Krübelfinder, das hatten wir ja mit KI erzeugen lassen. Mhm. Das war mit Firefly, weil Firefly ist von nicht nur eine geile Serie, sondern auch der Dienst von Adobe. Und Adobe hat die Kunstschaffenden, mit der sie ihre KI trainiert haben, dafür bezahlt. Also das sage ich mir so, das ist noch so das Verträglichste an KI, was man machen kann. Es hat sich jetzt nicht wie OpenAI und Co. am kompletten Internet vergriffen und trainiert, sondern hat gesagt, so hier, die Leute, auf deren Daten wir trainieren, die sind dafür bezahlt worden. Ob zu Recht oder nicht, steht auf einem anderen Blatt Papier, das weiß ich nicht. Ah, ich sehe schon, Jonas hat die beiden Buttons gerade mal rausgesucht.
Genau, habe ich gerade mal in die Shownotes auch gepackt. Das heißt, wer sich die angucken möchte, Link findet ihr in den Shownotes dazu.
Und ich finde es halt einfach faszinierend. Also genau, die hatten wir halt mit KI generiert. Und da war es aber auch so, Jonas, John, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, das Ganze haben wir ja irgendwie in 3-4 Wochen runtergerissen.
Ja.
Ja.
Ja, also das komplette Projekt, nicht nur das Cover.
Wir stellten dann nachher nur fest, wir brauchen noch ein Cover.
Genau, so irgendwie kurz vorher.
Und da haben wir dann keinen gefunden, weder bezahlt noch unbezahlt, der gesagt hat, ich erstelle euch einfach ein Cover für ein Hörspiel.
Ja.
Also auch bezahlt hätten wir niemanden oder haben wir niemanden gefunden oder sagen wir mal nicht so. Ich meine, das war ja ein Spaßprojekt. Es war ja einfach, weil wir euch was Gutes tun wollten. Ich bin halt einfach mal, wie gesagt, sehr gespannt, wie wir mit dieser KI-Thematik im Tolkien-Fandom, ob es die Community spalten wird, ob wir hier extremistische Tendenzen kriegen in die eine und oder in die andere Richtung. Und ich bin halt einfach mal sehr gespannt und würde euch auch gerne mal das Wort lassen, wie ihr dazu steht.
Schwierig.
Ja, absolut. Ja, wie du schon sagst, klar, es ist immer irgendwie deutlich besser, Künstler dafür zu bezahlen und engagieren, die das selber machen. Und gerade bei einer Firma wie Moleskine, die ja schon irgendwie so für das analoge und handschriftliche stehen, so, und das ja auch irgendwie bewerben. Und dann sie haben ja offensichtlich die Kartenlizenz auch eingekauft. Und warum man dann da auch noch eine schlecht generierte Karte, wenn man doch das Motiv in echt, in Gänsefüßchen, schon vorliegen hat, warum man dann nicht einfach die drauf photoshoppt, sondern diese komische KI-Karte nimmt. Und andererseits, was Tobias gerade gesagt hat, ja, also was mir gerade auch irgendwie viel irgendwie durch die Timeline auf Social Media fliegt, sind irgendwie Behind the Scenes von irgendwelchen Filmen mit praktischen Effekten, wo dann, naja, das war alles ja noch, so ging das vor, noch vor KI. Das ist, ja. Aber zwischen KI-Nutzung und praktische Effekte ist auch noch so ein riesen kreativer Bereich, der sich CGI nennt. Und nur weil was im PC erstellt wurde, ist es nicht unbedingt KI. Und nur weil es vielleicht auf den ersten Blick so aussieht, als könnte es KI sein, muss es das ja auch nicht immer sein. Generell wäre natürlich schön, wenn Dinge, die KI generiert sind, zumindest als solche gekennzeichnet sind. Wie man das aber kontrollieren oder irgendwie einführen könnte, da bin ich auch so ein bisschen überfragt.
Also für mich ist es, also erstmal ist KI, die Ergebnisse, die liefert, zum Teil echt faszinierend und frappierend, wie gut das geworden ist. Andererseits, siehe Social Media, wirst du überschwemmt mit irgendwelchen KI-Bildchen, die alle gleich aussehen. Der Stil ist immer derselbe. Da ist nichts Korrektur gelesen. Da stimmt hinten und vorne nichts. Dann werden so Faktenbilder werden gepostet und denkst du, ey, da stimmt ja gar nichts da drauf, wenn du Ahnung hast. Und solche Sachen. Und es wird, wie du auch schon sagtest und auch hier im Chat ja auch schon mehrfach gesagt wurde, es wird nicht gekennzeichnet, dass es KI ist, wo das herkommt. Das finde ich wirklich schlimm, weil damit kannst du es nicht nachvollziehen, wo das herkommt. Und das finde ich ganz schlecht. Und was jetzt auch die Entlohnung angeht, ne? Also wenn Adobe da die Bezahlung der Künstler halt tatsächlich anständig gemacht hat, dann ist das löblich. Aber die weitaus meisten klauen sich das Zeugs aus dem Netz zusammen. Und die Künstler haben Riesenprobleme. Und oder auch wie auch hier genannt wurde, die Synchronsprecher, die haben ja selber Probleme wie die Künstler.
Ja.
Dass einfach deren Expertise, deren Stimmen genommen wird und dann weiterverwendet wird, ohne zu fragen. Da sind wir an einem Punkt, das sollte mal dringend überdacht werden, wie das Trainieren, also jetzt die bildgebende KI, wie das dann halt abgehen muss oder wie das funktionieren soll, weil so wie es jetzt ist, ist nicht in Ordnung.
Ja, ich will gerne mal ganz kurz bei auf Garland eingehen.
Aber es liegt nicht an der KI, sondern es liegt an den Leuten, die KI dann halt, ja, wie soll ich sagen, in Verkehr bringen und den Leuten dann anbieten. Weil die müssen dann eigentlich da, wie soll ich sagen, dafür haftbar gemacht werden, dass sie halt da illegale, meiner Sicht nach sind das illegale Dinge, wenn das einfach dann aus dem Netz zusammengeklaut wird. Ja, du wolltest weitermachen. Ja,
ganz kurz noch, Gerland hat geschrieben, ist das mit den bezahlten KünstlerInnen für die KI ist doch dasselbe wie mit den Synchronsprechern, oder? Nur, dass die Synchronsprecher wissen, was auf sie zukommt und sich dagegen wehren. Ja, ein bisschen anders ist es schon. Die Synchronsprecher haben von Netflix einen Knebelvertrag bekommen nach dem Motto, entweder ihr spricht die Stimme synchron oder ihr synchronisiert von uns die Titel, dann dürft ihr mit euren Sachen aber auch trainieren. Das ist also eine Friss- oder Stirb-Mentalität, wobei Adobe seinerzeit gesagt hat oder jedem Kundschaffenden freigestellt hat, du kannst dran teilnehmen, dann wirst du entlohnt, oder du wirst nicht dran teilnehmen, dann hast du aber auch keine Repressalien. So, das heißt, du kannst nach wie vor deine Bilder bei Adobe verkaufen, ohne dass du sie für die KI-Training zur Verfügung stellst. Und da hast du halt eben nicht diese Friss- oder Stirb-Geschichte. Und Rigon schreibt dann auch, der ökologische Fußabdruck der KI ist auch nicht so dolle. Da geht viele Energie- und Wasserressourcen drauf. Ja, das ist dann natürlich das Nächste. Ich kann sagen, die KIs, wenn ich jetzt Firefly nicht benutze, die laufen bei mir lokal auf den Maschinen. Diese Maschinen werden mit Solarstrom betrieben. Es wird auch kein Wasser verwendet. Klar, fürs Trainieren der LLMs, die Large Language Models, wie Lukas richtig angegeben hat. Weil der echte künstliche Intelligenz gibt es ja nicht. Es ist ja immer nur ein. Wenn dieses Wort kommt, kommt wahrscheinlich als nächstes dieses Wort und so weiter und so fort. Aber es fiel mir halt einfach nur auf, weil es ist, glaube ich, im Tolkien-Bereich jetzt das erste Mal, dass es wirklich etwas so auf so großer Bühne gibt.
Ja.
Dass ein großes Unternehmen sich so in die Nesseln setzt und.
Das ist auch das Erste, was mir, also zumindest bei der Größe von dem Unternehmen und halt einfach auch, also ich finde es halt einfach, die Reaktion dann einfach den Hinweis auf KI-Nutzung runterzunehmen, der zuvor auf der Website war. Das finde ich halt auch wirklich mehr als schwach.
Wie gesagt, es ist viel mehr einfach auf. Ich dachte, ich wollte es ja mal kurz mit euch thematisieren. Das Tool wird nun mal angeboten. Und ich meine, wenn der Präsident des freisten und liberalsten und gutherzigsten Landes seine Posts mit AI-Slop flutet, und das in Ordnung ist, warum soll dann der geneigte Bürger oder die Bürgerin oder dazwischen, außerhalb, drunter, drüber oder wo auch immer verortet, das nicht auch tun können? Und die Tools gibt es nun mal, die Pandoras Büchse ist geöffnet worden, jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass du damit leben kann.
Ja. Mhm. Oha.
Was denn?
Ich habe mir gerade das 1000 faszinierende Fakten-Cover angeguckt.
Ich würde sagen, auch aufgrund der Uhrzeit, ich würde die Merch-Schwärme einfach nochmal nach hinten schieben.
Mhm. Ja, das können wir machen. Ich glaube, da ist jetzt auch nichts dabei, was sonderlich
doch, zwei Sachen möchte ich. Nein, zeitkritisch nicht, aber zwei schöne Sachen gibt es.
Oh ja.
Einmal den Kalender, den Tolkien-Kalender für 2027 mit einer Instruction bei Brian Sibley, hat nämlich nächstes Jahr Bilder von Maurice Sendak, Alan Lee, Jiri Salamon, Tove Jansson, Ted Nasmus, Pauline Baynes, Eric Fraes, John Howe, David E. Alter Jr., Vernauden Korblock und Roger Garland. Also es ist wirklich so ein Kalender mit 12 unterschiedlichen Kunstschaffenden. Und da freue ich mich einfach drauf.
Ja, richtig cool. Ach, schön.
Das ist cool.
Also Brian Sibley hat ein Bild schon mal gepostet von der Rückseite. Ich glaube, man kann sie mittlerweile auch schon vorbestellen. Und die sind einfach, alle Designs sind so grundlegend unterschiedlich. Und das finde ich so geil. Ja,
das ist toll. Finde ich auch gut.
Und wie erschreckend ist es, wenn man anhand den Bildern 80% der Kunstschaffenden direkt zuordnen kann? Und jetzt zu gucken, ah, guck mal, das ist das Design von Korblock, das ist Tove Jansson, das ist Alan Lee, das ist Tolkien, das ist Ted Nasmus Art und Weise zu zeichnen, das ist ein Alan Lee. Also ja, finde ich richtig schön, dass es nächstes Jahr so einen komplett gemischten Kalender gibt.
Ja, das finde ich auch schön.
Hast du den Link schon rausgesucht? Oder zu HarperCollins?
Da bin ich gerade noch dabei. Ich habe mir gerade bin gerade ein bisschen auf dem Bild von Instagram verloren gegangen.
Ach so, hast du dir.
Aber ich such's raus.
Gut, genau. 17,64 Euro aktuell, erscheint am 11. August und ist im Prinzip The Hobbit 90s Anniversary. Bei Amazon gibt's das, wie gesagt, aber da sieht man nur das Frontcover. Dann weiß man schon mal, wie viel es in etwa kostet. Dann gibt es, Jonas, Johnny, Infos bei Rings of Power.
Oh, was gibt's da denn Neues?
Die Regisseure oder die Drehbuchautoren der jeweiligen Folgen sind raus.
Ah, cool.
Waren die schon mal aktiv bei den ersten beiden Staffeln?
Also J.D. Payne und Patrick McKay sind ja eh die Head-Offs. Und das Ganze ist geleakt oder veröffentlicht worden durch die Writers Guild of America, die vollständige Autorenangabe für die einzelnen Folgen veröffentlicht hat. Und die beiden Hauptdrehbuchautoren produzieren 1, 2, 3, 4, 5 Folgen von 8. Und es gibt nur noch eine weitere Person, Justin Double. Das sagt mir jetzt so spontan nichts. Der kommt dann Folge 2, 4 und 6. Folge 7 machen dann alle drei zusammen. Und ansonsten machen das nur J.D. Payne und Patrick McKay. Okay. Und das ist faszinierend, weil die ersten beiden Staffeln noch viel diverser waren beim Drehbuch. Vielleicht wird dann die dritte Staffel ein wenig in sich stimmiger.
Also Justin Double war bei 15 Folgen als ausführender Produzent dabei, hat 5 Folgen bisher geschrieben, in Staffel 1 Folge 3 Adar, Folge 5 Partings, Folge 6 Udun und in Staffel 2 Folge 6 Where Is He und Folge 7 Doomed to Die. Und ansonsten bei ein paar Serienprojekten als Produzent und Autor mit dabei. Stranger Things zuletzt, The Path, aber auch bei Fringe, Grenzfälle des FBI von 2011, da hat er angefangen.
Ah ja.
Und hatte einen Auftritt in Ringe der Macht bisher in Staffel 1 als Milky-Eyed Southlander. Laut IMDb.
Naja, okay. Nee, ist klar.
Der erinnert sich nicht.
Ja, jetzt, wo du es sagst.
Oh Mann.
So, ich guck gerade mal, weil die Frage im Chat wird gestellt. Die wichtigere Frage, wer hat Brimbi und Sauron geschrieben?
Stimmt, berechtigte Frage.
Das war Schatten und Flammen, glaube ich. J.D. Payne und Patrick McKay. Und Ewig dem Tode verfallen. Das war davor, das waren auch schon alle drei zusammen. J.D. Payne, Patrick McKay und Justin Dobble. Der hat also auch in der zweiten Staffel schon mitgearbeitet. Aber in der zweiten Staffel gab es auch noch Nicholas Adams, Glenysis Mullins, Helen Chang, Jason Cahill, Jennifer Hutcheson. Also da merkt man schon, dass allein in der zweiten Staffel hat man 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unterschiedliche Drehbuchautoren.
Ja.
Wobei J.D. Payne und Patrick McKay würde ich als ein Konglomerat betrachten, dann wären es 7. Da gibt's dann also mehr Schlüssigkeit im Schreiben. Da bin ich mal sehr gespannt.
Ja. Ja, ich bin auch mal gespannt, wann wir denn mal was zu sehen bekommen von der neuen Staffel.
Herbst.
Wird es ja wahrscheinlich rauskommen, aber wir werden schon bestimmt irgendwie einen Trailer vorher zum Analysieren
bekommen, oder? Ihr Lieben, ganz kurzer Hinweis, wir nähern uns dem Ende und der Sendungstitel-Thread ist noch relativ schwach.
Ah, da ist wirklich gar nichts los heute.
Das letzte ist, vor fast einer Dreiviertelstunde gepostet worden.
Vielleicht erzählen wir keinen Blödsinn, sondern nur gute Sachen, die dann gar nicht so in den Sendungstitel passen. Vielleicht.
Ardapedia Roulette. Deine Quelle für Nerdwissen.
Jonas, wer ist denn ich? Ich dreh mal. Okay. Klick. Okay. Ich warte.
Ein Mensch, eine Figur, so rum fängt sie an.
Nein, keine Figur, sondern?
Ein Buch.
Ein Ort.
Also ein Werk.
Moment. Figur aus dem Herrn der Ringe? Nicht.
Eine Figur generell aus Tolkiens Werken?
Nein.
Okay.
Ein Ort?
Nein. Keine Figur, sondern ein?
Lebewesen.
Ja.
Ein Tier.
Nein.
Bist du fiktiv?
Nein.
Reell also. Aber dann bist du bist kein Tier, du bist kein Mensch. Du bist
doch ein Mensch.
Ich habe gefragt.
Ich habe nicht Nein gesagt.
Ich habe gesagt, bist du ein Mensch? Sagst du Nein.
Nein, zur Figur habe ich Nein gesagt.
Ja, dann hast du mal
Ärm. Figur ist ja ein, okay, also Mensch, ja.
Gut, du bist ein Mensch. Gehörst du zur Tolkien-Familie?
Nein.
Stand Tolkien mit dir in Kontakt?
Moment. Steht hier nicht.
Gib mal einen Tipp.
Kunst.
Kunst?
Bist du männlich?
Ja.
Lebst du noch?
Zeichner oder Maler?
Nein, lebt nicht mehr.
Okay.
Soll ich auflösen?
Bist du Cor Block?
Nein.
Dann löse auf.
Antonio Quadros. Antonio Augusto Melo Lucena Quadros, kurz Antonio Quadros. Geboren am 9. Juli 1933 in Santiago de Besteros in Portugal. Gestorben 1994 eben da. War ein portugiesischer Maler, Schriftsteller, Übersetzer und Illustrator. Kurzbiografie. Antonio Quadros begann seine Ausbildung an den Kunsthochschulen in Lissabon und Porto Ende der 1950er Jahre. Besuchte er als Stipendiat die Pariser Kunsthochschule. Später erhielt er zahlreiche Lehraufträge, so unter anderem an der Universität Porto in der Fakultät der Architektur. In seiner Kunst wurde Antonio Quadros von Künstlern wie Picasso, Chagall, mexikanischen Malern und lateinamerikanischen Surrealisten beeinflusst. Ausgestellt wurden seine Werke unter anderem in Portugal, Mosambik, Paris, Barcelona, Genua, Sao Paulo, Lugano, Rom, Pretoria, Durban, Brüssel, Hannover und Madrid. Hannover sticht da total raus irgendwie. Also nichts gegen Hannover, aber irgendwie passt das nicht.
Das ist ja so doppelt ärgerlich, dass Anni nicht da ist.
Ja, voll. Portugal und Hannover.
Ja.
Er übersetzte Werke von Albert Camus und André Maurois aus dem Französischen ins Portugiesische. Zu seinen Illustrationen zählen neben den portugiesischen Übertragungen von George MacDonalds The Princess and the Goblin, A Princesa e o Duende aus dem Jahr 1960 und Nathaniel Hawthorne's A Wonder Book von 1961 auch die erste portugiesische Übersetzung von J.R.R. Tolkien's The Hobbit.
Okay.
1962.
Krass.
Ah. Oh. Hat auf jeden Fall ein sehr süßes Cover. Ich pack das mal in die, mit in die Show.
Also, da gibt's einen externen Link und seine Illustrationen sind total interessant. Also ganz anders als zum Beispiel, wenn man heutzutage sich einen Hobbit vorstellt.
Schau ich
grad
mal.
Oh, ja. Und die Trolle sehen eher aus wie große, wie Wikinger mit den Helmen.
Ich finde die echt süß.
So holzschnittartig. Ich finde
Gandalf aber auch super. Mit diesem Robin Hood Hut und der Riesennase. Schon gut.
Sieht man mal, wie unser jetziges Herr der Ringe Design, was wir so im Kopf haben, durch so einige wenige Künstler geprägt wurde, ne?
Ja.
Weil viele ältere Künstler und Illustratoren, die sind nicht immer so im Kopf drin. Wir denken immer an Alan Lee, John Howe und so weiter. Das ist für uns die Tolkiens Welt. Aber dass da noch ganz andere, viele andere Künstler ihre eigenen Gedanken zugemacht haben, das ist faszinierend.
Ach, der bärtige Gollum ist ja auch sehr witzig.
Ja, also vor allem sind das ja auch Sachen, das wird ja auch in der heutigen Zeit auch eigentlich immer schwieriger, da die Leute zu finden, weil es ja auf einmal so eine positiv gemeinte Schwemme durch Social Media und Co. möglich ist. Wie gesagt, wir lassen die LLMs jetzt mal komplett da links liegen, sondern arbeiten halt einfach mit den Kunstschaffenden. Ich meine, guckt ja an, die ganzen Kunstschaffenden, die bei den Tolkien-Tagen sind. By the way, Tolkien-Tage, die letzten Karten für den Sonntag sind noch eher verfügbar. Samstag ist ausverkauft, für das Konzert gibt's, da habe ich noch eine Handvoll Karten. Fürs Kino gibt's noch ein paar Karten. Also wer noch zu den Tolkien-Tagen kommen möchte, sollte sich beeilen. Ich glaube, in der nächsten Folge werden wir ausführlichst über die Tolkien-Tage reden.
Ah, sehr cool.
Boah, ich freue mich total schon aufs Konzert und wenn dann Digi Digi Hole kommt.
Ja,
ich
freue mich auch.
Wie die ganzen Zwerge da abgehen.
Ja. Aber jetzt einfach nochmal kurz bei der Thematik bleiben, was ich nämlich sagen wollte, wie viele Kunstschaffende es in der Halle der Königen oder wie hieß Könige. Es letztes Jahr?
Erebor.
Im Erebor gibt, von denen man noch nichts gehört hat im Vorfeld. Mhm. Und die sind ja jetzt immerhin noch so groß, dass sie sagen, sie verkaufen ihr Material. Also sie sind so groß, dass sie in irgendeiner Art und Weise sich ein Zubrot verdienen oder davon vielleicht auch leben. Die komplett eigeninspirierte Sache ist. Mein bestes Beispiel ist ja Mina, die ja auch im Shop verfügbar ist mit ein paar ihrer Sachen. Die sehen so zu 100% anders aus. Also das ist nichts im Vergleich zu irgendwas, was man kennt. Aber, wie du gesagt hast, Johnny, man kennt John Howe, Alan Lee, Tate Naismith,
ja.
Jenny Dolphin, Anka Eismann ist auch noch eine große Nummer. Jemima, die den Hobbit ja für HarperCollins mal designt hat und auch beim Ting als Ehrengast war.
Mhm.
Da hört es schon mit den ganz großen Namen auf. Aber die kennt man halt sofort. Und das war ja auch, oder Core Block von mir aus noch, weil wir ihn vorhin hatten. Und das ist das Schöne. Du siehst die unterschiedlichen Arten. Und du kannst sie sofort einer kunstschaffenden Person machen. Und es ist so schön zu sehen, wie vielfältig, wie bunt, wie individuell, wie einzigartig jeder Kunstschaffende davon ist. Das finde ich halt einfach grandios. Und ich hoffe halt erstmal, dass man davon so mehr irgendwie gebündelt kriegt, dass man halt einfach sich so diesen weiten Spektrum einfach mal angucken kann, ohne dir zu sagen, lass uns ein Museum gründen und da überall die Kunst reinhängen. Paul Dohlen ist ja auch mit seinem Stil sehr einmalig, ist aber jetzt eher in den höheren Fankreisen und innerhalb Deutschlands bekannt. Ich glaube nicht, dass man ihn außerhalb Deutschlands groß kennt. Anke Eismann, die auch viel auf anderen Veranstaltungen ist, oder Jenny Dolphin, die ja auch schon beim Ochsenmut und Co. ist und dort auch mal Sachen verkauft, die kennt man halt auch außerhalb. Ist halt Kunst und Tolkien-Inspiration, finde ich immer wieder faszinierend.
Definitiv.
Ja, auf jeden Fall. Mhm.
Kommen wir mal ganz kurz zur Auenland FM. Da vorab die Info, ihr habt es ja vorhin mitbekommen, Anni ist nach wie vor krank. Das heißt, wir konnten die Briefefolge, die eigentlich letzte Woche Mittwoch veröffentlicht werden, hätten sollen, nicht veröffentlichen. Wir holen sie aber nach. Dafür gibt es dann also demnächst zwei relativ kurz nacheinander. Aber was rausgekommen ist, ist der Auenland-Kurier mit einer Handvoll News. Tollcast 243, es gibt keine Autobahn zwischen hier und Opa. Einschlafen in Tolkiens Welt mit Radagast. Nochmal eine Auenland-Kurier-Folge, Gespräche aus Westeros, schlimmer geht immer. Tolkien Mysteries, das Rätsel um Tom Bombadil und gestern veröffentlicht Bombur, glaub von Jonas eingelesen. Oder war es Johnny? Nee,
Bombur war nicht von mir.
Hast du?
Bombur, Bifo und Bofo habe ich eingebaut. Bombur, glaube ich, Bombur auch?
Das weiß ich nicht, hier steht Bombur.
Ich habe in letzter Zeit so viel Zwerge eingelesen, ich weiß es nicht mehr.
Ich weiß es auch nicht.
Das klingt nach Johnny, ich habe gerade mal reingehört.
Okay. Ja. Ah ja, okay.
So viel von Auenland FM und dann würde ich sagen, Jonas.
Ja.
Termine, Termine, Termine.
Wir haben einen Hinweis bekommen und zwar findet vom 14. bis 16.05. die Fantasy Basel statt. Und da wird es wieder einiges Tolkieneskes angeboten werden. Zunächst mal der Tisch mit den Freunden, mit den Tolkien-Freunden der Schweiz, also die zwei DTG-Stammtische Eskeroth und Ered Gilliath wird vertreten sein. Als besonderes Highlight erwartet das Publikum eine lebensgroße Gollum-Marionette, die als eindrucksvoller Fotopunkt dient. Dann wird aber auch die Tour de Fantastique präsent sein, in dem die John Howe-Ausstellung gerade stattfand, allerdings ohne Vorortpräsenz von John Howe. Und außerdem sind die Steckbaustein-Tolkien-Nerds aus Basel am Start. Und es wird ein paar Panels geben, unter anderem typisch Ravenclaw sind am Start mit dem Talk Wer regiert Mittelerde? Dann Lukas Ritzel, DTG, Ered Gilliath, wie Tolkiens Legendarium durch die Schweiz inspiriert wurde. Und Samstag nochmal Lukas Ritzel zusammen mit Charlie Sitter, der Hobbit, bald auf Schweizerdeutsch. Liebe Grüße von eben diesem Lukas aus der Schweiz. Dann ist vom 8. bis 10. Mai in den Niederlanden in Vorden die Elfjahr, vom 14. bis 16. Mai die Fantasy Basel in Schweiz, wie gerade schon erzählt. Dann vom 28. bis 31. Mai in Deutschland in Geldern die Tolkien-Tage, vom 19. bis 21. Juli das Lustrumfest. Tolkien in der 21. L.
EU.
Oder
in
so?
Der 21. EU.
EU, okay. Eigentlich fast so, wie es da steht. In Barlow findet das Ganze statt. Dann vom 26. bis 28. Juni in Braunschweig and Monsterization in the Fantastic, die German Inkling Society Symposium an der TU Braunschweig. Vom 16. bis 19. Juli das Tolkien-Ting am Rittergut Lützen-Sommern. Vom 7. bis 9. August in Cottbus das Elbenwald-Festival im Spreeauenpark. Und vom 21. bis 23. August in Österreich in Reichenau im Mühlkreis das Mittelerde-Fest AT. Dresscode ist wie immer Mittelerde.
Das immer.
Wieder einiges los.
Ja, aber es sieht irgendwie trotzdem gefühlt so ruhig aus.
Ja.
Ja, ist aber gar nicht eigentlich. Ist viel los.
Juli nur ein Event.
Ich bin im falschen.
Wie gesagt, aufs Elmer Festival bin ich auch noch sehr gespannt. Es gibt immer noch kein Claim.
Oh.
Ich bin auch. Vorträge gibt es wohl bisher auch noch keine angekündigt. Keine Lesungen.
Okay.
Musik schon eher. Da sind wir bei D'Artagnan, Filler Screen, Punk Rock Factory, Tag der Helden, Zweiraum, Silke, Vogelsang. Aber klar, solche Bands muss man natürlich auch, gerade Fiddler Scream muss man ja auch schon mal das ein oder andere Jahr im Voraus buchen. Aber ansonsten, die Moderation steht noch nicht. Specials sind sehr übersichtlich, im Prinzip das, was es all die Jahre gab. Cosplay gibt es nur EOS, Andy und Elbenwald Cosplay Contents. Keine Vorträge bisher, keine Lesungen. Schwertkampf, historische Tänze, Basteln mit Janina, Ukulele und Bogenweiden-Workshops, also Bogenschießen-Workshops. Tja, und wie gesagt, noch kein Claim.
Ja.
Also ich finde, ich gehe davon aus, dass es stattfindet, also das meine ich nicht, aber es ist gerade ein wenig still ums Elbenwald-Festival. Aber da halten wir euch natürlich auf den Laufenden. Soweit ich gehört habe, ist nämlich auch die DTG mit einem großen Stand dieses Jahr da.
Cool.
Gut. Wenn ihr nichts mehr habt und nur noch zustimmt und nickt und dann können wir hier auch abbiegen. Dann muss ich nicht weiter alleine den Unterhalter spielen. Dann würde ich sagen, lästerchen in der Post schon noch ein wenig über dieses Buch, was ich hier in die Kamera halte. Für alle, die uns bei Steady folgen.
Okay.
Ja, sehr gerne.
Kann man ja auch nachhören dann, wenn man jetzt erst Steady-Mitglied wird. Da gibt es also noch ein paar Infos zu dem Buch Der Herr der Ringe. 1000 faszinierende Fakten. Das geheime Wissen über die legendärste Filmtrilogie aller Zeiten. Dann schauen wir mal, also gebe ich euch mal so einen Ausblick und dann besprechen wir das vielleicht nochmal ausführlich in der nächsten Folge, je nachdem, wie voll die ist. Und allen anderen wünschen wir jetzt natürlich schon mal eine schöne und vor allem Tolkieneske Zeit.
Tschüss.
Bei Johnny ist jetzt das Licht ganz ausgegangen.
Dieser Podcast wird produziert von Auenland Productions im Auftrag der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Mit Herzblut und Engagement für Tolkiens Werk. Wenn dir gefällt, was wir tun, unterstütze uns gern bei Steady und bewerte uns im Podcatcher deiner Wahl.